Auenland FM.
Tollcast. Dein Tolkien-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Ja, ihr hört richtig, ich bin wieder dabei. Mittlerweile so halbwegs unter den Lebenden wieder, nachdem ich meine Erkältung zweimal überwunden hatte und dann kam das Scheißzeugs wieder. Und ich jetzt nur noch hier rumsitze und vor mich hin schnoddere, was schon harmlos ist. Ich weiß, glaub gar nicht, wie viel Rotz aus so einem Kopf rauskommen kann. Aber heute haben wir auch... Ups.
Mach dir da keine Hoffnung, Johnny, da war nichts mehr bei dir.
Aber heute in der... ja, Lester-Runde. Heute habe ich nämlich zu meiner Rechten den Tobias.
Guten Abend, lieber John.
Und zu meiner Linken den Jonas.
Hallo.
Und ihr hört richtig, ja, wir sind heute wieder nur zu dritt.
Ja.
Annika ist ja abgemeldet und Marie hat leider technische Probleme. Ihr ist das Audio-Interface abgeraucht. Und am Wochenende ist so schwer, Ersatz zu beschaffen.
Aber neues Equipment ist ja schon unterwegs, an alle drei.
Genau, ist unterwegs. Zur nächsten Aufnahmesession gibt es dann einen neuen Sound. Heute dann, wir zu dritt, schaffen wir eine Nullhorn-Folge?
Schaltet auch in 14 Tagen wieder.
Oh Mann, ja. Aber ich würde sagen, Jonas, wie sieht's denn mit Fjordback aus?
Ja, wir haben was. Und zwar was sehr Schönes dieses Mal. Liebe Tollcast-Wiggi, ich höre euren Podcast erst seit kurzer Zeit, bin aber total begeistert. Dass ihr in der letzten Folge das wichtige Thema Stammzellenspende und Organspende angesprochen habt, hat mich sehr gefreut, denn ohne einen Spender wäre auch ich heute nicht mehr hier. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und bin gespannt, welche neuen Tolkienisten-Infos ich durch euren Podcast sammeln kann.
Das ist doch mal ein schönes Feedback. Danke.
Ja.
Das kann ich dann auch gleich noch erweitern. Wir hatten ja den Namen der Person bewusst nicht genannt in der letzten Folge. Und mittlerweile hat die Person die Folge auch nachgehört und hat sich auch nochmal ganz, ganz herzlich bedankt und ist auf dem Weg der Besserung. Scheint also auch da alles funktioniert zu haben.
Das ist schön zu hören.
Das ist wirklich schön. Liebe Grüße.
Und gute Genesungswünsche.
Ja.
Dann springen wir mal ganz kurz zu Auenland FM. Da gibt es nämlich auch wieder ein paar Neuheiten natürlich. Veröffentlicht haben wir die Folge 148 Wolfgang Rege und die 149 Fanfiction. Annika und ich haben am Wochenende dann auch nochmal 8 Folgen aufgenommen. Das heißt, bis Mitte April sind jetzt schon alle Folgen fertig vorproduziert. Ich muss sie nur noch schneiden.
Wahnsinn.
Irgendwann.
Ja, denke ich mir.
Sind aber sehr interessante Themen dabei. Dann hatten wir beim letzten Mal einen Tollcast-Spezial unterschlagen, nämlich Silvester in Mittelerde. Könnt ihr noch nachhören.
Oh ja.
Das waren im Prinzip Silvesterfeiern in Mittelerde, aufgenommen, stilecht auf Silvesterfeste feiern auf Burg Breuberg, zusammen mit Smalltalk und Hör die Ringe?
Tolkien erklärt.
Tolkien erklärt ja auch, aber die Frage, ich glaube, es waren Hör die Ringe. Und dann?
Und Ringcast.
Ah, dann war es Ringcast und nicht Hör die Ringe.
Na, beide, glaube ich.
Ach so.
Oder nicht?
Ich weiß es nicht mehr. Ja, so lange
vier,
her.
4 Podcasts und ein Erklärungsfall.
Stimmt, 4 Podcasts und ein Erklärungsfall. Ja. Und dann haben wir noch die Talkshow für euch zum Nachhören Sex und Liebe in Mittelerde. Bei Silmaria ist die Folge 39 Götterdämmerung und den suffisanten Untertitel Und auch Gandalf war nur ein Zwergenelb erschien. Ja, eigentlich hatte ich vor, heute noch die neue Briefe-Folge zu veröffentlichen. Dann kam irgendwie sowas wie Arbeit dazwischen.
Kann eigentlich den ganzen Tag kaputt machen, so, ja. So Arbeit, ne?
Super.
Freut euch also, diese Woche kommt definitiv auch noch eine Folge. Einschlafen wollte ich sagen, kommen auch, aber ich meinte eigentlich die Briefe. Und auch da sind für diesen Monat und für den nächsten Monat schon vorproduziert. Das heißt, auch da könnt ihr euch auf neue Informationen zu Tolkiens Briefen freuen.
Sehr cool.
Das klingt gut.
Viele, ja. Viele Sachen. Ansonsten, die Kassetten sind angekommen.
Ja.
Nur die Steuernummer noch gesehen. Nicht.
Okay, also können doch nicht verschickt werden. Schade.
Genau, können doch nicht verkauft werden. Mein Kassettendeck ist auch kaputt gegangen, das heißt, ich muss mir jetzt erst ein neues Kassettendeck bestellen. Ich will wenigstens einmal so Probe hören.
Muss mir auch noch eins organisieren.
Aber man kauft sie ja eigentlich nur zum Unterstützen und zum Sammeln. Na, jetzt vor allem nicht
da. Ich kann auch hören, wenn ich schon auf einer Kassette drauf bin.
Die Kassette wird nicht aus der Zellophanhülle entnommen. Leute, das könnt ihr nicht machen.
Kauft doch einfach zwei.
Eben, eine zum Sammeln, eine zum Hören.
Genau.
Wenn weg, dann weg. Es gibt nur 200 Stück. Lass uns doch mal zu den Themen springen. Da habe ich was rausgefunden, oder so ist an mir vorbeigeschwappt. Und zwar hat die Burgschneider-Gruppe, da kommen wir gleich nochmal drauf ein, eine Partnerschaft mit Middle-Earth Enterprises bekannt gegeben. Burgschneider betitelt sich selbst als führenden Hersteller von mittelalterlicher und Fantasy-Kostümen. Ausgewählte Rechte an The Hobbit und The Lord of the Rings bei Middle-Earth Enterprises eingekauft und im Rahmen dieser Kooperation sollen offiziell lizenzierte Kostüme, die die Kulturen und Legenden Mittelerdes authentisch widerspiegeln, produziert werden. Ganz wichtig dabei, nicht die Filmsachen, also nicht Arwens Klamotte, wie wir sie im Film sehen, weil da haben die Rechte nicht Middle-Earth Enterprises, sondern Warner. Das heißt, es wird dann halt irgendwie etwas anderes geben, das dann vielleicht einfach Arwens Abendkleid heißen darf. Oder solche Sachen. Und jetzt kommt's. Es sollen immersive LARP-Events geben, bei den Fans als Gondorianer, Hobbits oder Rohan-Abenteurer eigene Abenteuer erleben können.
Okay.
Aha.
Bin ja mal gespannt.
Wer jetzt sagt, so Burgschneider, da klingelt was. Ja, Burgschneider ist unter anderem beim Conquest of Mythodea, dem weltgrößten LARP-Event, die stehen dahinter. Aber sie haben auch Anteile, beziehungsweise gehört ihnen mehr oder weniger eine andere Firma, nämlich Skald. Jetzt habe ich natürlich mein North Data geschlossen, die früher mal B&B Besitzgrund GmbH, also eine Vorrats GmbH, gekauft haben, sie dann in Live Actions Arts GmbH umgenannt haben und dann in Skald GmbH umgenannt haben, die Tickets verkaufen. Das ist ein Ticketdienstleister, unter anderem auch, nicht nur für das Mythodea, sondern auch für die RPV. Burgschneider steckt also auch mit seinen Fingern in der RPV, der Roleplayverse von André Kuschel und Daniel Nattmann. Das heißt, es kann gut sein, dass dann über kurz oder lang, wahrscheinlich für dieses Jahr noch nicht, aber vielleicht nächstes Jahr dann auch offizielle Hobbit-Events auf der RPV geben könnte.
Oh, krass. Oh, und deren Store ist in Mechernich, das ist ein Stündchen von hier aus.
Also ich glaube, das ist wie Elbenwald, also so ein weltweites, deutschlandweit Vertriebnetz. Also ich glaube, die haben mehrere.
Ja, das. Also der Burgschneider Store ist in Mechernich.
Okay.
Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr.
Und was hatte ich noch? Ich hatte hier gerade noch etwas.
Das sieht aber nett gemacht aus, richtig aufwendig. Krass.
Genau, und sie haben unter anderem auch Lizenzen für Dungeons and Dragons und Warhammer The Old World.
Okay.
Und stellen da also auch Gewänder und LARP-Sachen im Prinzip darunter frei. Also das scheint sich hier jetzt wirklich zu einem weltweiten Konzern zu mausern, in Anführungszeichen, die auch mittlerweile Niederlassungen in den United States haben. Und offizieller Sitz ist Frankfurt am Main.
Ja, da hoffen wir, dass das diesmal besser läuft.
Stimmt gar nicht. Die Weltkarten, die Globuli. Die kamen ja auch noch danach.
Stimmt.
Die wurden ja auch
Stimmt, die waren später.
Stimmt, ja.
Ja, bin ich auch mal gespannt, ob die dann irgendwie Lust und Interesse haben, auf den Teuchentagen was zu machen, wenn sie jetzt halt offizielle Lizenznehmer sind. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, was Sebastian davon hält oder Philipp, wenn es um den Teuchentag Jena geht. Aber da wird auf jeden Fall nochmal ein deutschsprachiger großer Player in den ja in den Tolkien-Finanztopf springen. Wahrscheinlich kopfüber.
Ja.
Oh.
Ich habe auf jeden Fall nichts gut, ja. von denen und wie gesagt auch die offizielle Burgschneider und Middle-Earth Enterprises Seite ist noch relativ mau.
Ja, ist noch nicht so viel drauf.
Aber ist natürlich schon geil, wenn, also die haben so ein schönes Video oben drauf, wo man im Prinzip so die Karten von Mittelerde so im Bewegtbild, also so die Kamera drüber fährt. Wenn man solche Sachen rechtlich machen darf, ist schon geil. Also ich bin da ja nicht nur so ein kleiner Schisser, sondern ich sage dann halt ja auch, ne, Recht und Gesetz muss gewahrt werden, aber stellt euch mal vor, wir könnten solche Sachen für die DTG machen. Das hätte schon was. Also es ist
ja schon schön.
Ist halt schon ein Eyecatcher. Und ja, ich bin sehr gespannt, was da kommt und inwieweit sie vielleicht auch in den Merchandise-Bereich reinrutschen und damit dann auch gegebenenfalls ja Elbenwald Konkurrenz machen.
Oh ja.
Mhm.
Die haben auf jeden Fall große Marken, ne?
Ja.
Bin gerade drauf, also Dungeons & Dragons, Warhammer The Old World. Und die Lizenzen, die sie haben, Brands, was haben die für Brands? Zeughaus, kennt man auch. Ja, egal. Ja.
Schauen wir einfach mal. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Ja, das behalten wir mal im Auge auf jeden Fall.
Ja, geht doch direkt mit der, Fantreffen weiter. Die MagicCon 2025 ist ja auch nur noch ein Dreivierteljahr hin. Es gibt neue Meldungen an Stargästen. Unter anderem Sam Hazeldine, der spielt den
Adar
in der zweiten Staffel, nicht in der ersten, in der zweiten Staffel von Rings of Power. Der kommt und Brimmi kommt.
Ja, Charles Edwards wurde angekündigt.
Da müssen wir eigentlich hin. Und dem Kehlekassen-T-Shirt-Logo übergeben, oder?
Da müssen wir schon fast.
Also ich hab's nicht mitbekommen. Annie scrollte gestern wohl irgendwie so ein bisschen durch Instagram. Da haben sie es verkündet. Auf der Seite stand es noch nicht. So, Brimmi kommt. Nein, wie war das so? Oh, scheiße, ich muss zu MagicCon. Oh, geil. Mist, ich will aber nicht. Aber ich muss aber. Und ich kann das jetzt natürlich nicht so gut wiedergeben, wie sie das gemacht hat, aber sie meinte halt sinngemäß, dass bei allem, was man der Serie vorwerfen kann oder auch eben nicht, hat sie es doch geschafft, dass sie einen ganz eigenen persönlichen Draht zu Brimmi, der für sie vorher einfach nur so ein Namen und also so eine gesichtslose Figur in den Geschichten war, halt wirklich jemanden zu geben, also nicht identifiziert, aber ihr wisst, was ich meine, also so ja, durch den Schauspieler halt auch irgendwie gern hat und irgendwie sich doch irgendwie angefreundet hat mit der Figur. Und sie meinte so, das muss sie der Serie auf jeden Fall zugute halten, dass es Charaktere gibt, über die sie vorher wenig nachgedacht hat oder wenig Empathie empfunden hat, dass das bei einzelnen Sachen jetzt der Fall ist. Und Brimmi, Charles Edwards, irgendwie im Kehlekasse-T-Shirt.
Das hätte cool. was.
Oder eben halt mit ihm ein Interview führen, wie er sich dann so als Sparkassendirektor fühlt.
Ja.
Ja, das wär's.
Wäre schon sehr cool.
Und dann ganz, ganz prominent auf der Bühne dann ein DTG-Shirt tragen. Das hätte was.
Ansonsten ist die Stargast-Liste noch sehr überschaubar.
Ja.
Es gibt David Juventoli und Elizabeth Tulloch, beide hervorragende Schauspieler in der Kategorie Grimm, welche von 2011 bis 2017. Hat jemand von euch geguckt?
Nee.
Ich fand sie richtig gut gemacht. Also auch so dieses mit den Wesen, und wie gesagt, Grimms Märchen in der Jetztzeit. Könnte ich ruhig mal wieder gucken. Und dann gibt es irgendwie noch Zwillinge, die mir selber überhaupt nichts sagen. Luke und Elliot Tittenser. House of the Dragon.
Ah, okay.
Mhm.
Das war doch hier der Spin-off, oder?
Ja, von Game of Thrones.
Apropos Game of
Thrones. Habe ich aber auch nicht gesehen.
Ich habe ja auch nie die Game of Thrones auch nicht gesehen. Apropos, ich hab's irgendwo durchfliegen sehen. Ich such's gerade in meinem Hirn. Martin hat jetzt sein erstes, ich dachte erst, die Nachricht wäre, er hätte jetzt endlich das letzte Buch fertig geschrieben. Aber nein, nein, er,
da geht die Welt unter.
Er hat sein erstes Page Review eingereicht. Also er hat wohl eine wissenschaftliche Studie veröffentlicht. Vielleicht findet der Chat da auch irgendwie schnell noch was oder einer von euch. Fand ich sehr witzig, dass er jetzt anstatt das Buch fertig zu schreiben, Studien schreibt.
George R. Martin finally finishes a physics paper.
Genau.
Packst in die Shownotes einen Artikel auf New Scientist.
Genau, das ist irgendwie das erste, ja, hier Peer-Review, nicht Page-Review, Peer-Review wohl durch. Ja, wieso auch nicht, ne? Also,
naja.
Wahrscheinlich hat er das schon längst fertig geschrieben, den letzten Band, und hat gesagt, die wird dann erst mit seinem Nachlass
das wär's, ja.
Veröffentlicht.
Buchfahrer mir schreibt, Martin müsste erstmal das vorletzte Buch fertigstellen. Das wäre das perfideste überhaupt, das letzte Buch fertigzustellen und das vorletzte einfach nicht zu beenden.
Achso, ich dachte, es fehlt nur noch eins.
Nein, es fehlen noch zwei, glaube ich.
Naja, ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind bei Game of Thrones.
Ja, also für mich ist das ja so überhaupt nichts.
Doch, das ist also die Serie war sehr, sehr, sehr interessant. Ich habe sie gern geschaut. In Teilen muss ich echt sagen, ich bin ja recht, bin nicht zart beseitet, aber in Teilen war sie mir zu brutal. Und die Bücher sind natürlich großartiger als die Serie, aber viel zu lesen und keine Zeit.
Ja, und im Deutschen gibt's irgendwie die Bücher dann auch nur, also zwei englische Bücher sind, dann ein englisches Buch sind zwei deutsche Bücher.
Sind zwei deutsche, ja. Hm.
Ja.
Doppeltes Geld, ja.
Jetzt will ich aber doch eben grob wissen, worum es geht.
Bei dem Physics Paper?
Ja, also könnt ihr schon mal weitermachen mit dem
nächsten. Also der Titel vom Paper ist auf jeden Fall Ergodic Lagrangian Dynamics in a Superhero Universe. Und bezieht sich irgendwie
Superhero
auf...
Superhero Ninja Turtles. Entschuldigung.
Bezieht sich auf das Wildcards, auf die Wildcard-Serie, die George R. Martin auch geschrieben hat.
Okay.
Die ich aber auch nicht gelesen habe oder sonst irgendwie.
Ah, also okay, ich habe jetzt mal eben, er hat es nicht allein geschrieben, sondern mit dem Physiker Ian Trigilis. Und es ist ein Physic Paper, das als Lernübung für fortgeschrittene Physikstudierende konzipierte Papier mit dem Titel, den Jonas gerade versucht hat auszusprechen und ich mich jetzt nicht hier wieder mit den Ninja Turtles beschäftige. Und es geht darum, dass in dem Wildcards-Universum, in dem ein außerirdisches Virus in einem festen Verhältnis 90 tödlich, 9% mutiert, 1% Superkraft verleiht, Menschen beeinflusst. Die Reaktion bezweifelt, ob Wildcards als kultureller Bezugspunkt geeignet ist und schlägt als Alternative bekannte fiktionale Universen vor. Außerdem wird humorvoll angemerkt, also es geht jetzt nicht um das Paper, sondern um den Artikel, dass Martin seine unvollendeten Buchprojekte endlich abschließen sollte.
Aber der Tragilis, der ist in Los Alamos National Laboratory in New Mexico. Ist also anscheinend schon ein Experte.
Ja. Wer es lesen will, wir packen auf jeden Fall die DOI auch in die Shownotes. Da findet ihr drunter auch ein PDF.
Du meinst die DOI?
Die DOI.
Die digitale Digital Online ID, oder?
Nee, Object Identifier.
Also Digital Object Identifier.
Ja.
Gut, ansonsten sage ich hier nochmal für unseren Milliarden Live-Zuhörenden einen Hinweis auf den Sendungstitel Thread angebracht. Nur da könnt ihr euch noch, ich glaube, dumme Sprüche schaffen wir drei Piepnasen wunderbar.
Was? Wir?
Ich nicht, ihr.
Ja, ja. Stimmt, Johnny, dafür müsstest du ja auch was sagen, ne?
Genau. So.
springen wir mal zum nächsten Unfertigen, so gefühlt. War of the Rohirrim oder die Schlacht der Rohirrim ist auch in Deutschland endlich als kaufbaren Stream zur Verfügung. Steht zur Verfügung. Aber nicht. Ja,
können wir mal nächstes Wochenende mal gucken.
Ja, aber nicht mit japanischem Titel. Tonspur, danke.
Ach so. Okay. Super. Wie soll ich denn jetzt mein japanisches ein bisschen üben? Das ist ja echt kacke, ist das.
Und was ich richtig
fies
weird finde, in Anführungszeichen, es gibt null Extras.
Hoi.
Das ist wenig.
Das einzige Extra, das man mit einkauft sozusagen. Ich nehme alles zurück. Ich hatte es, als es rauskam, gekauft und da gab es die Extras noch nicht. Es gibt jetzt ein 12 Minuten und 52 Sekunden Rückkehr nach Helm's Klamm. Die Geschichte wird Legende. Reisen Sie zurück nach Mittelerde und entdecken Sie die Legenden, die von Helmhammerhand aus der Herr der Ringe, eine Geschichte voller Helden und Schurken, epischen Schlachten und Tolkien Easter Eggs, die als japanische Anime-Serie zum Leben erweckt wurde. Dann gibt es noch Mittelerde und Anime, eine kreative Verbindung. Der Regisseur Kenya Kamiyama und seine Animationskünstler zeigen, wie sie mit der japanischen Kunstform des Animes leuchtende Farben und handgezeichnete Bilder erzielten, die Peter Jackson Stoff Ehren und Mittelerde wie noch nie zuvor präsentieren. Und dann gibt es noch Hera, eine neue Heldin für Mittelerde. Verfolgen Sie Heras ungewöhnliche Entwicklung von einer jungen Prinzessin Rohans zu einer leidenschaftlichen, komplexen und rebellischen Kriegerin. Alles zusammen 12 Minuten 52, 6 Minuten 51, 6 Minuten 48. Also sagen wir jetzt einfach mal 26 Minuten Bonus.
Okay, na immerhin.
Ich habe gerade bei iTunes geguckt, 19,99 €. Ist allerdings auch mit Extras und in 4K.
Ja, aber das die 20 Euro zahlt man auch bei Amazon.
Egal wo, kostet überall gleich viel.
Überall gleich.
Wir haben uns aber vor Urzeiten entschieden, wenn wir etwas kaufen an Filmen, dass wir das bei iTunes machen, sodass man nur einen Anbieter hat und nicht irgendwie bei 20 unterschiedlichen Anbietern immer.
Richtig.
Wo hatten wir das jetzt gekauft? Also wir sind tatsächlich noch Leute, die kaufen auch gerne mal einen Film, wenn man weiß, dass man ihn sich mehr als einmal anguckt.
Ja.
So, jetzt schaue ich noch mal eben kurz. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Untertitel gibt es noch und nöcher. Audiospur gibt es Englisch und Französisch sowie Deutsch. Aber kein Japanisch. Was sehr interessant ist, ich hatte das erste Mal, ich bin ja eigentlich jemand, der, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, Johnny, Jonas, hört ihr oder schaut ihr Serien im Original oder in deutscher Übersetzung?
Nach Möglichkeit im Original.
Also ich schaue gerne zuerst im Deutschen und danach gerne auch mal im Original. Wenn ich mit den Kindern, also mit den Mädchen zusammen gucke, dann gucken die immer im Original. Da bleibt mir dann nichts anderes übrig. Aber tatsächlich viel im Original, ja.
Also ich bin so jemand, weil ich meistens auch auf zweifacher Geschwindigkeit und im Regelfall nur nebenbei was laufen lasse, also sehr selten Sachen gibt, die ich wirklich so proaktiv gucke ich sie meistens im Deutsch.
Das ist bei der Geschwindigkeit dann einfacher, ne?
Ja, vor allem kann man da auch mal kurz weghören. Hier war es ja aber so, dass ich sie als erstes auf Englisch geguckt habe, wegen der Pressevorführung, dann auf Japanisch geguckt habe mit Anni und Jonas.
Ja.
Mit französischen Untertiteln, ne?
Nee. Und dann jetzt mal reingehört habe mit Deutsch. Und es ist das erste Mal, wo ich sagen muss, ich finde, hier passen teilweise die deutschen Synchronstimmen überhaupt nicht.
Okay.
Okay.
Also das ist sonst, ungewöhnlich.
Sonst, also weil dieser Film das erste Mal ein Film oder das erste Mal war, dass ich wirklich so von der rein nicht deutschen Seite diesen Film mehrmals geguckt habe und ich mich so dran gewöhnt habe und ihn dann auf einmal auf Deutsch gucken muss. Das heißt, ich kann so erstmals nachvollziehen, wenn Anni sagt, sie hat Schwierigkeiten, Serien, die sie vorher nur auf Englisch geguckt hat, ich sag's mal Doctor Who, auf einmal dann auf Deutsch zu gucken, weil für sie die Stimmen nicht passen.
Ja.
Gut, das ist verständlich, ja. Ich mag ja synchronisierte Filme und Serien, deswegen, ich finde ja auch die im Deutschen ist ja die, also die Synchronindustrie, sage ich mal so, ist ja sehr weit vorne und das funktioniert oft. Was mich zum Beispiel in den Originalen oft stört, ist, dass, also was ich von der Verständlichkeit her gut finde, ist, dass zum Beispiel in der Synchronisierung oft die Stimmen extrem angehoben sind und im Original gehen die oft in der Atmosphäre unter. Da bin ich doch schon, finde ich, für meinen Teil sehr verwöhnt, was Synchronisierung angeht.
Ja, also
ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber
ja, also ich glaube, Deutschland hat mit die besten Synchronen, sag mal, einfach unglaublich viel Geld und Wert drauf gelegt wird.
Ja, richtig. Kann man so sagen.
Auf jeden Fall. Wir sind da in Deutschland schon sehr verwöhnt, was die Qualität von Synchro angeht.
Es ist natürlich, es gibt ja so Situationen, um mal so einen Hauch aus dem Privatleben zu plaudern. Je nachdem, was wir halt gerade machen, so beim Essen kochen oder so, gucken Annika und ich sehr häufig oder lassen nebenher laufen im Prinzip The Big Bang Theory. Der hat mir wieder von vorne angefangen, weil wem es noch nicht aufgefallen ist, es gibt keine Folge, wo sie nicht essen. Das heißt, du kannst dir diese Serie nicht angucken, wenn du nicht etwas gegessen hast, etwas isst oder in der Vorbereitung bist, weil du eigentlich immer Hunger kriegst.
Und sie sitzen nie am Esstisch, ne?
Ja, also gut.
Nee, die sitzen eigentlich immer
bei Penny sitzen sie regelmäßig am Esstisch, wenn Leonard und Penny zusammen essen. Aber worauf ich nur hinaus wollte, ist, dass ich am Wochenende mal wieder eine BBC-Folge Sherlock Holmes geguckt haben.
Ah,
was ja eine.
Welche?
Die erste Staffel haben wir uns mal angeguckt.
Ah, okay, alles klar.
Ich war ja seinerzeit immens skeptisch, als ich gehört habe, sie wollen Sherlock Holmes in die heutige Zeit bringen. Sherlock Holmes brauchte seine Depeschen, seine Pferdefuhrwerke etc. Aber ich finde, sie haben das immens gut rübergebracht.
Ja, definitiv.
Ja, fand ich auch richtig gut.
Ich bedauere, dass die Serie so erfolgreich war für Benedict Cumberbatch und Martin Freeman, weil sie dadurch ja dann im Prinzip ja auch Rollen bekommen haben wie im Hobbit oder dann nachher im Marvel-Universum, dass es einfach keine Zeit mehr gab, weitere Sherlock-Holmes-Serien zu drehen, wo man dazu sagen muss, jede Folge geht 1,5 Stunden. Also das ist eigentlich ein Film.
Ja,
Worauf ich aber hinaus möchte, die deutsche Synchronstimme von Dr. Watson ist die gleiche wie bei Howard Wolowitz.
Das stimmt, ja.
Und das ist dann halt etwas, wenn Synchronsprecher, weil sie gut sind oder weil sie halt, wie auch immer, mehrere unterschiedliche Stimmen haben können. Also, dass die deutsche Stimme auf mehrere Gesichter gelegt wird. Und das ist halt, es gibt zwar häufig, das heißt, diese Person übersetzt immer Daniel Craig oder immer so. Wenn sie da aber mal abweichen, wird es halt sehr schwierig.
Ja, das ist richtig.
Aber hier, Sarah Lena schreibt noch im Chat, Sherlock Holmes fand ich auf Deutsch auch ganz schwierig, genau aus dem Grund. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin froh, dass es sie gibt, weil ich tue mich zum Beispiel unglaublich schwer, bei der BBC-Folge die Stimmen zu verstehen. Die sind so schlecht abgemischt für mich, dass ich Schwierigkeiten habe, das gesprochene Wort zu verstehen, wenn sie draußen auf der Straße sind zum Beispiel.
Ja, das ist der Fall, den ich eben nannte. Also wenn in der Synchronisierung werden halt die Stimmen in den Vordergrund gesetzt, angehoben. Und im Original gehen die einfach in der Atmosphäre unter. Das stört mich auch. Also, natürlich ist dann der Film atmosphärischer, aber scheiße zu verstehen.
Ja, also wir hatten, deswegen, das war ganz witzig, weil Anni hat den BBC Sherlock so häufig geguckt, dass sie immer schon wieder sagen konnte, was Sherlock sagt oder Watson sagt oder wie heißt nochmal ihre Hausdame, ihre Vermieterin?
Mrs. Hudson.
Mrs. Hudson, danke.
Ja.
Und sie meinte, im Englischen ist das witziger. Im Englischen ist das so. Und ist, ja, aber wir gucken es auf Deutsch. Ja, gut. Ja, also wie gesagt, ich bin sehr froh, dass es das gibt. In den Niederlanden ist es so, da wird irgendwie so überhaupt nicht synchronisiert oder nur ganz, ganz wenig.
Skandinavien auch nicht.
Portugal auch nicht. Also in Portugal meinte Anni, werden halt nur Kinderfilme übersetzt. Ja. Und das heißt bei Harry Potter, glaube ich, nur bis Buch 3.
Okay.
Danach haben sie gesagt, es ist zu brutal, zu erwachsen.
Könnten die alle schon Englisch?
Ja.
Flower in Sunlight hat auf jeden Fall gerade nochmal die Synchronkartei in den Chat gepackt. Wir packen die auch nochmal in die Shownotes. Cool. Wenn man mal gucken will, wer wo synchronisiert, ist auf jeden Fall schön zum Drinstöbern. Finde ich immer sehr, sehr spannend. Und wer was denn so alles synchronisiert.
Und eins muss ich euch sagen, bei allen Bud Spencer Terence Hill Filmen ist die deutsche Synchro viel besser als das Original.
Naja gut, da bringt die Synchro ja nochmal so ein komplett anderes Level mit rein.
Ja, so ein Bums.
Das ja eigentlich im Original so gar nicht existiert. Es ist schon sehr, sehr krass.
Weil ich hatte mal ein Interview gesehen mit der deutschen Synchronspielerin, da meinte so, er konnte sich nicht vorstellen, dass die Figur halt, wenn sie nicht zu sehen ist, nichts sagt. Und ja, also das ist so ein Paradebeispiel, wie es gut gehen kann. Es gibt aber auch sehr viel schlechte leider. Bei der Synchronkartei wäre natürlich nur geil, wenn man da irgendwie auch gleich Synchronsprecher buchen könnte. Weil stell dir mal vor, Oliver Rohrbeck würde das Intro vom Tollcast einsprechen. Und jetzt haut Anni mich, aber sie ist ja Gott sei Dank nicht da und da sie keine Podcast hat.
Andreas Fröhlich?
Genau, Andreas Fröhlich würde das Outro sprechen. Ich zahle ja dafür. Also ich meine, wir haben ja unsere Sachen, nur weil das auch schon wieder anklang. Nein, das Intro und Outro sind nicht KI-generiert. Wir haben auf Fiverr einen deutschen Synchronsprecher dafür bezahlt, dass er uns die Sachen einspricht. Mhm. Wir sind ja durchaus bereit, aber ich wüsste halt nicht, wie man bei Andreas Fröhlich mal anfragen könnte, ob er nicht so ein Intro mal einspricht und was er dafür haben
möchte. Wir zahlen auch mit Hildi-Kassetten.
Nee, ich würde sogar echtes bares Geld. Also ich würde zur Bank gehen und Scheine abheben.
Ja.
Oh.
Und ja. Noch ganz kurz, um das Thema hier Untertitel und Co. zu schließen oder Englisch, schreibt Motto noch, dass Sherlock teilweise so schnell redet, dass es für nicht so geübte Englischhörer schwierig ist, mitzukommen.
Definitiv, ja.
Ja.
Daraufhin schreibt Sarah Lena, das stimmt, ich habe es dann immer mit Untertiteln geschaut. Wenn man das aber nebenher laufen lässt, funktioniert das nicht.
Ja.
Das stimmt, das ist.
Dann ist mir mein Rinderbraten verbrannt oder die Knödel ertrunken.
Das wäre zu traurig.
Oh, der war so lecker, der Rinderbraten. Das kriege ich wieder Hunger.
Ich finde nämlich auch, dass Rinderbraten wichtiger ist als Benedict Cumberbatch. Ja.
Gut, Jonas. Brickheads steht hier auf dem Plan.
Ja, ich habe ja ein Weihnachtsgeschenk bekommen von Tobias. Und zwar ein Lego-Set mit der Nummer 40751. Und zwar die Herr der Ringe Brickheads, Gimli und Legolas. Und da Legolas? Hatte ich neulich mal
Legolas.
Einen freien Abend.
Legolas.
Legolas?
Ja. Was habe ich denn gesagt?
Nein, es ging um die Betonung auf Lego.
Ach so. Oh.
Jonas.
Mensch.
Oh Mann.
Ja, ich hatte auf jeden Fall hatte ich neulich mal einen freien Abend und ein bisschen Zeit.
Oha.
Und hast du den ganzen Abend dafür gebraucht?
Nee, aber man war dann doch relativ schnell fertig. Aber so ein, zwei Stündchen, würde ich sagen, vielleicht so anderthalb insgesamt, nebenbei noch irgendwie was geguckt.
Bist du ein Lego-Legastheniker?
Ey, mach dir nichts aus, ich habe auch so lange gebraucht.
Ich war teilweise ein bisschen, fand ich die Teilefarbe in der Anleitung irgendwie so ein bisschen irreführend, sodass ich teilweise erstmal nach einer anderen Farbe gesucht habe. Und dann einen Teil nur in einer Farbe gefunden und dachte, das muss doch irgendwie grün sein. Dabei war es eigentlich blau. Aber gut. Und ja, war ganz nette Bauzeit. Und ich finde die sehr süß. Vor allem den kleinen Gimli, der hier auf meinem Schreibtisch wohnt. Und der Legolas auch. Ich schicke gleich noch ein Bild in den Chat von den beiden. Wollte ich dir mal vernünftig drapiert habe.
Danke. Johnny, du hast die ja auch bekommen, ne? Ich hatte dir ja auch ein Set geschickt.
Ja, haben wir schon drüber gesprochen.
Nein, wir hatten gesprochen über dieses furchtbare City of Gondor.
Ja.
Ich hatte gesagt, dass meine Familie sich auch auf die Brickheads gestürzt hat.
Ach so.
Ja, das war toll. Also mit Lego kannst du ja nichts falsch machen, finde ich.
Doch, wenn du es kaufst.
Also. Ja, gut, okay. Jedenfalls tust du deinem Geldbeutel dann weh damit.
Ich mag halt nicht immer, wer hält der Steine, glaube ich, heißt er.
Mhm.
Weil er mir manchmal halt einfach so too much ist. Im Sinne von aber er hat schon viele Punkte. Und wenn ich mir angucke, ich weiß nicht, also Rivendell, 600 Euro waren das, glaube ich. Leute, nie im Leben ist es das Geld wert. Also natürlich, wer Geld im Überfluss hat oder wer ein absoluter Sammlungsleidenschaft ist oder wie auch immer, okay, aber das steht für mich in keinem Verhältnis. Also ich sage, und das ist ja mal mein Maßstab bei solchen Sachen, mir ist es dieses Geld nicht wert.
Ja,
für 600 Euro oder auch hier Baradur waren irgendwie, glaube ich, 450, 490, also auch so roundabout 500 Tacken, zwischen 400 und 500 Tacken, für eine Hälfte.
Mhm.
Mit einem absoluten schwachmatischen Licht oben. Natürlich gibt es bei Amazon und Co. echt geile Mod-Sets, die das Ganze dann noch beleuchten und schön machen und aber das erwarte ich bei dem Preis eigentlich.
Ja.
Und es soll ja dieses Jahr das Auenland-Set rauskommen.
Mhm.
Wahrscheinlich auch innerhalb der nächsten Monate dürfte es dann soweit sein. Je nachdem, wie hoch der war. Also ich habe mir eine interne Schmerzgrenze gesetzt, die in Ordnung ist. Und wenn, ich habe sie auch, weil es ein Auenland ist und ich halt nun mal einfach ein Kind des Auenlands bin, ein wenig höher gesetzt. Aber wenn man sich anguckt, was die Materialkosten, ich meine, Johnny, ihr spielt doch auch Klemmbausteine oder ihr baut auch mit Klemmbausteinen und Blue Bricks und Co., die ja auch in China produzieren lassen, die sind qualitativ genauso gut, wenn nicht teilweise sogar besser. Zumindest was die
besser kann ich jetzt nicht sagen, aber sie sind qualitativ, kommen die auf jeden Fall an Lego ran. Was auf jeden Fall immer noch am besten ist, sind die Anleitungen bei Lego, ne?
Gut. Aber dann ist die Frage, brauche ich für Anleitung, muss ich dafür 100 oder sind mir die Anleitung 200 Euro wert?
Das ist die Frage.
Ja.
Und ich habe das immer wieder auch bei den Original-Lego-Sets, die wir haben, das Problem, dass teilweise gleichfarbige oder eigentlich gleichfarbige Steine unterschiedliche Tonwerte haben. Dass ein Grau nicht immer das gleiche Grau ist. Aber nicht so, dass ich sage, das ist jetzt ein weißer Stein. Also ich bin schon in der Lage, Grau und Weiß voneinander zu unterscheiden.
Ja.
Wo aber einfach das Mischungsverhältnis nicht passt. Und dann auch die ganze Farbseuche da drin. Ich habe überhaupt kein Problem. Bei den Brickheads ist das ja auch, da hast du, glaube ich, irgendwie so einen pinken Stein oder zwei pinke Steine. Ich habe dir gesagt, das ist das Hirn.
Richtig.
Das setzt so den Kopf rum. Geschenkt. Ja. Wenn man das von außen nicht sieht.
Ja.
Ja, das ist richtig, ja.
Und wenn ich dann aber hergehe und der Held der Steine hat so ein interessantes Video, ich glaube, das war der Millennium Falke, der hat eine richtige Schüssel mit bunten Teilen und meinte er so, die sind nicht übrig geblieben. Nein, das ist die Farbseuche, die drin ist. Und der ist irgendwie grau. Und was der da an blau, gelb, roten Steinen, die man von außen auch gesehen hätte, halt ausgetauscht hat, da denke ich mir so, da passt einfach so das Gesamterlebnis nicht.
Ja.
Das ist richtig, ja.
Ja, das fand ich auch krass.
Ja.
Aber gut, ich habe hiermit jetzt offiziell die letzte Chance vertan, dass ich von Lego ein Set zum Reviewen kriege. Aber das ist halt ja. So, ich meine, wie gesagt, ja, bautechnisch, sie sind gut, die Anleitungen sind cool. Ja. Sie sehen auch schön aus, aber wie gesagt, 20% runter könnte man eigentlich schon Minimum gehen.
Ja.
Wie, da fällt mir nochmal, gab's eigentlich ein überschwängliches Feedback auf den Baufilm damals von Rivendell oder nicht?
Weiß ich gar nicht mehr. Ist ja schon 2 Jahre her. Ich glaube nicht.
Jo. Ne? Weil das ist ja doch, ist ja nicht nur ein normales Review gewesen. Das ist ja richtig.
Ja.
Allein ein Wochenende nur zu bauen und zu filmen. Und wie lange hat der Schnitt gedauert?
Ja, lassen wir das Thema einfach und.
Ja.
Gehen zu einem anderen Artikel oder habt ihr noch was zum Thema Lego?
Nein, du willst.
Oder
du willst
andere Klemmbausteine.
Nein.
Ich bin über einen Artikel gestolpert von The Bookseller. At the heart of the book trade since 1858. Allein der Titel ist halt schon ziemlich geil. Is this real life? Is this just fantasy? Wo man natürlich sofort den Queen-Song im Ohr hat.
Ja.
Also wenn man alt ist, so wie wir. Und da steht halt, also den Artikel will ich euch jetzt auch nicht komplett zusammenfassen. So der Kernpunkt ist, dass allein Tolkien irgendwie seinen Absatz um 21,3% steigern konnte.
Ja, im Vergleich zum Vorjahr.
Und dass generell die Bücher oder Fantasy, also es gab irgendwo, ich finde es gerade leider nicht beim Querlesen, so die Quintessenz, Buchhändler sollten wieder mehr Platz für Fantasy in ihren Läden halten.
Und das finde ich auch, schmeiß die Klassiker raus. Fantasy ist Klassiker.
Also der Gesamtumsatz des Genres stieg auf 3,2 Millionen Pfund, was ein Plus von 33% ist. Und die Voraussage ist halt, dass auch 25 Fantasy ein Megatrend bleibt. Da jetzt natürlich Jonas als Leiter der weltgrößten donauwörterischen Bibliothek. Also es gibt keine größere Bibliothek in Donauwörth als eure.
Wahrscheinlich.
Wie ist denn also das Verhalten bei euch? Also wie viele Fantasy-Bücher habt ihr? So im Gesamtkatalog, also jetzt nicht einzeln gezählt, sondern macht das so ein Zehntel aus, ein Fünfzigstel?
Moment. Ich habe gleich Zahlen.
Du lockst dich gerade ein.
Überbrücke mal.
Ich überbrücke mal. Johnny, was ist denn dein letztes Fantasy-Buch, das du gelesen hast oder gehört?
Oh, tatsächlich habe ich vor gar nicht so langer Zeit nochmal die Rückkehr des Königs. Zwar nicht komplett gelesen, aber so in meinen Lieblings. Das mache ich von Zeit zu Zeit mal.
Also ich höre ja gerade nochmal die Hörspiele von Ben Aronovich.
Ah, sehr schön.
Und zwar die von Tommy Krapfeis produziert, also von seinem Bruder produzierten.
Aha, alles klar.
Ja.
Und bin gerade irgendwie noch 11 Minuten bei Ein Whispern unter Baker Street. Was natürlich auch die Bücher halt einfach voll sind mit Tolkien-Anspielungen. Aber das hatte Maria auch schon mehrmals hier thematisiert. Ein Whispern unter der Baker Street. Und dann dachte ich, als ich das gehört habe, so, ach, ich könnte mal wieder Sherlock gucken. Und so schließt sich dann der Kreis. Und ich glaube, zählt das noch als Fantasy oder ist das?
Ja, doch, auf jeden Fall. Würde ich schon sagen, ich würde das vielleicht so ein bisschen in Urban Fantasy packen, aber ich würde das auf jeden Fall in den großen Bereich Fantasy packen.
Auf jeden Fall, ja. So, wir wollen hören.
Jonas.
Ja, ich bin gerade hier noch ein bisschen am Gucken, aber ich habe jetzt leider keine Zahlen zu den Ausleihzahlen sagen. Die habe ich leider nicht da. Da müsste ich jetzt schnell den Berg
hochfahren, alles klar.
Die rüberlaufen.
Ich muss ja nur laufen. Es ist ja alles in Laufreichweite hier. Aber ich würde schon sagen, dass man es merkt. Also gerade so die Sachen, die jetzt gerade so relativ in sind, so mit Fourth Wing und Co., das merkt man schon. Das geht auch bei uns echt gut. Die sind bei uns ausgeliehen und ich glaube ein paar Mal vorbestellt. Und das überträgt sich dann auch auf andere Bücher aus dem Genre. Wir versuchen das dann natürlich auch immer irgendwie gleich zusammen irgendwie auszustellen, dass man das zusammen präsentiert und dann die Leute dann doch irgendwie so auf die Sachen dann so stößt. Genau. Aber man merkt es auf jeden Fall schon. Ich kann mal schauen, ob ich bis zum nächsten Mal irgendwie so ein bisschen Zahlen liefern kann, das finde ich eigentlich ganz spannend.
Ja, würde ich mich anschließen.
Ganz interessant.
Vor allem kommen wir dann.
Ich weiß bloß nicht, ob ich dazu komme, weil ich bin jetzt bis zur nächsten Folge noch genau einen Tag in der Arbeit und da haben wir Veranstaltungen. Also mal schauen, ob ich dazu komme.
Ich glaube, du hast einen Schlüssel oder du kennst jemanden mit dem Schlüssel.
Ja, aber ich bin auch eine gewisse Zeit lang im Ausland.
Das stört mich ja nicht.
Aber ich schaue mal, was ich machen kann.
Marie schrieb gerade, sie liest The Once and Future Witches, Further, nicht Future, von Alex E. Harrow, Ausgabe 13. Also dann können wir einfach nochmal irgendwie, dann, wenn die anderen beiden dann da sind, in der nächsten Sendung.
Ja.
Einfach mal gucken, so was so gerade so aktuell so an Fantasy-Literatur gelesen wird und welche Voraussichten es so auf dem Buchmarkt gibt.
Ja.
Würde ich vorschlagen, dass der Jonas noch etwas vorträgt von Dingen, die nach Tolkien benannt wurden.
Ja. Aha. Wir haben nämlich noch ein wissenschaftliches Thema heute. Ja. Und zwar ist im Jahre 2020 eine Atlas V-Rakete mit dem Mars Rover Perseverance an Bord gestartet. Und der Rover hat dann am 18. Februar 2021 auf dem Mars seinen Job angefangen und zwar den Mars zu erkunden und nach Anzeichen von frühem mikrobiellen Leben zu suchen und Gesteinsproben zu sammeln. Der war aber nicht alleine da, sondern hatte einen kleinen Helfer dabei, und zwar einen Helikopter mit dem Namen Ingenuity. Dadurch das erste, ich glaube, selbstfliegende Maschine auf dem Mars war und der für nur 5 Flüge eigentlich konzipiert wurde, aber letztes Jahr 24 72 Flüge absolviert hat. 72
Flüge hat er gemacht, genau. Leider ist ein Rotorblatt dabei beschädigt worden.
Genau, bei seinem letzten Flug. Und nachdem er dann defekt wurde und nicht mehr weiter konnte, hat er seine letzte Ruhestätte vor einer Hügelkuppe auf dem Mars bekommen. Und den hat die NASA dann Valinor Hills genannt. Und das, da gibt es auch ein sehr schönes, sehr, sehr schönes Panoramafoto. Das schon in den, ne, ist noch nicht. Pack's in die Shownotes.
Das Bild, also die 100,
den Link dazu.
Die 194 MB.
Ja, kann man sich, glaube ich, auch auf der NASA-Seite runterladen. Das Bild
die Größe in Pixeln ist 24.346 mal 5.500.
Ja.
Ja.
194 MB großes Bild. Einmal im Original und einmal in einer Enhanced Color Version, wo man in der Farbe noch mal ein bisschen rumgespielt hat. Und hat mal eine schöne Ansicht der Valinor Hills auf dem Mars.
Ich finde es ja eh klasse bei der NASA, dass solche Sachen ja auch dann immer gleich frei für alle zugänglich sind. Also nicht hinter einer Paywall.
Ja. Grundsätzlich.
Ja, weil sie gesagt haben, es wird auch Steuergelder bezahlt, also steht es auch allen zur Verfügung. Auch die ganzen Hubble-Fotos, die es gab, die halt im Prinzip jeder privat nutzen konnte, wie er wollte. Und jetzt halt einfach so eine Marslandschaft einfach mal in knapp 200 MB. Man kann nonstop irgendwie scrollen und sich Sachen angucken.
Das ist sehr geil. Ich empfehle die NASA-App auf dem Handy. Du hast Zugriff auf dem Handy auf alle aktuellen und gelaufenen Missionen.
Cool. Das ist
unglaublich. Absolut unglaublich.
Das ist schon sehr cool.
Für lau.
Ja.
Also wer dieses Wissen nicht ausnutzt, der ist selber schuld.
Also natürlich immer vorausgesetzt, es interessiert einen. Also nicht jetzt mit Stern, also ich kann ja zum Beispiel hier mit Weltraum und Co. an sich so nichts anfangen, finde es aber trotzdem halt so aus der technischen Sicht faszinierend und bin halt einfach froh, dass ich die Möglichkeit habe, einfach so tief in Bildern einzutauchen.
Genau, aus der ästhetischen Sicht ist das auch eine tolle Sache. Du guckst einfach Bilder, wunderschöne Bilder.
Ja.
Ja.
Wenn ich, Johnny, jetzt überleg mal zurück. Du hast ja gesagt, am Anfang irgendwie mal aufnehmen mit Technik aus den 2000er Jahren. Jetzt versuchen wir mit einer Leitung aus den Jahren 2000 diese Bilder zu laden.
Ja, also, so wie, wie ich damals, Anfang der 90er, mit damals ISDN, 64 Kilobit, meine erste Linux-ISO geladen habe. Das waren nur 650 MB. Hat aber anderthalb Tage gedauert.
Ja, dann ist so einfach so mit schnellem Durchblättern nicht viel. wenn sie jedes Bild in 200 MB hat.
Nee.
Aber ich finde es cool. Das ist, ja, schön.
Und das ist ja schon gepackt, ne? Also die Originaldateien sind gigantisch groß. Und die schicken das über eine Leitung. Da ist das Signal, ist dann, weiß nicht, vom Mars 4 Stunden unterwegs. Ich meine ja, so um die 4 Stunden.
Mhm, irgendwie sowas.
Und du hast eine Übertragungsrate im Kilobit-Bereich, wenn es hochkommt, ne? Was meinst du, wie lange die Daten da übertragen werden? Die müssen lange warten. Oder wie lange die letzten Signale von Voyager unterwegs sind. Die sind, ich glaube, einen Tag unterwegs. Also die sind ja, die beiden Voyager-Sonden sind ja in den 70ern gestartet worden. Die sind außerhalb des Sondensystems mittlerweile, interstellar.
Inzwischen, ja. Schon sehr cool.
Und das mit einer Technik, da ist jeder Taschenrechner ist leistungsfähiger als das, was da mitfliegt.
Also ganz kurz, so zum Thema Halbwissen, ein Funkspruch dauert 11 Sekunden zum Mars.
Echt?
Mhm. Ja. Und die Mars-Sonden, die stehen ja in Verbindung mit einem Satelliten. Und der Satellit sendet 10 bis 11 Stunden täglich Daten zur Erde mit einer Datenübermittlung von 0,5 bis 4 Megabit pro Sekunde.
Och, doch so viel.
Oh ja.
Also 500 Kilobit, das ist ja schon.
Also Minimum bis zu 4 Mbit.
Ja, das ist ja wie Internet in Köln. Echt, ist der Mars ist so nah?
Ja, für Funkwellen reicht das.
Ja, ist Lichtgeschwindigkeit, ja. Aber ich wusste nicht, dass der so nah ist. Ja, es kommt drauf an, wie er sich gerade in der Umlaufbahn befindet, ne? Wo gerade die Erde und wo gerade der Mars sich befinden, ne? Das ist ja unterschiedlich lang.
Ja, gut, das ist natürlich, das stimmt natürlich.
Also sie nähern sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit aus, was immer noch 299.792.458 Metern pro Sekunde werden. Und ich bin gerade froh, dass Marie nicht da ist. Dann kann sie nämlich nicht sagen, geht damit in den Tech-Palantir, sondern oh je, der Johnny stirbt gerade.
So, ich habe wieder freigeschaltet, ja. Kann ich euch das voll husten?
Gut, lass uns das Thema beschließen und wir freuen uns mal. Ich glaube, als nächstes mal wieder ein Tier dran, was nach Tolkien oder nach einer von Tolkiens Figuren benannt wird. Da gibt's ja immer wieder Sachen. Jetzt haben wir wieder Astro, jetzt können wir wieder was Lokales machen.
Ja, der Grottenolm namens Gollum.
Anja hatte mich nochmal gebeten, auf die Aktion in Pont hinzuweisen. Da haben Anfang Februar die Arbeiten am Erinnerungsgarten auf dem Gelände der Tolkien-Tage und dem Verein zu der Deutschen Tolkien-Gesellschaft begonnen, wo wir in Folge 202 ja schon ausführlich darüber berichtet haben. Geplant ist ein schöner, gepflegter Garten mit einem Naturstein, auf dem dann ein Messingschild oder ähnliches mit den eingravierten Namen angebracht wird, derer Menschen, die halt in den Zusammenhang einfach mittlerweile von uns gegangen sind. Aktuell sind da die Namen von Bernd, Conny, Alfred und Markus sowie Jörg, der Anfang des Jahres uns verlassen hat, erinnert. Es ist zwar ein unschönes, aber doch ein wichtiges Thema.
Genau.
Und ist natürlich dann für alle Tolkien-Familienmitglieder der Zukunft ebenfalls angedacht. Und wer sich mit einer kleinen Spende an dem Projekt noch beteiligt, mit einer Schenkung, weil es ist ja eine Privatperson, der eine Spende nicht entgegennehmen kann, aber eine Schenkung an dem Projekt beteiligen möchte, Anne und ich haben es auch schon getan, könnt ihr noch bis zum 15. März tun. Dann wird mit der Bepflanzung begonnen, sprich bis dann wird geguckt, wie viel Geld ist da und die Pflanzen entsprechend gekauft. Spenden für den oder Schenkungen für den Erinnerungsort, die IBAN steht in den Shownotes, die jetzt hier vorzulesen, wäre ein bisschen sinnbefreit und Verwendungszweck auf jeden Fall. Erinnerungsort Eichental, dann schauen wir mal, wie viel Geld da zusammenkommt und dann werden wir den Menschen, die mittlerweile von uns gegangen sind, einfach einen schönen Platz machen, an dem gedacht wird. In der Hoffnung, dass die Plakette nicht allzu bald erweitert werden muss.
Ja.
Hoffen wir mal, ja. Aber der Tod gehört zum Leben, leider.
Ja. Und auch wenn mir diese Überleitung jetzt sehr schwer fällt, kann ich sie aber nicht liegen lassen. Wie der Tod zum Leben gehört. Zum Tollcast.
Wir haben immerhin eine Einhornsendung geschafft.
Aber nur, weil du so lange über Klemmbausteine reden musstest.
Nee, über die NASA. Ist viel wichtig, viel besser.
Vor allem auch kostengünstiger, zumindest für uns. Johnny, magst du am Roulette?
Oh ja, klar, Moment.
Aber
ja.
ich möchte eine kleine Erweiterung vorschlagen. Die kam mir nämlich beim letzten Mal rein. Du sagst einfach nur den Namen und wir müssen irgendwie gucken, ob wir rausfinden. Bei manchen Sachen ist es ja sehr offensichtlich, um was es sich handelt. So haben wir noch ein bisschen Gamification-Faktor drin.
Alles klar, dann dreh mal am Rad.
Nein, warte. Erstmal kommt
Ardapedia Roulette. Deine Quelle für Nerdwissen.
Und
Brief.
Klick. Wer? Gerd Quenzer.
Ich sag mal aus dem Stegreif, irgendeine Person, die beim Hörspiel mitgemacht hat.
Okay, was sagst du, Jonas?
Nicht googeln, Jonas.
Nein. Hörspiel ist schon gut. Synchronsprecher.
Oh, das könnte es auch sein.
Beide falsch.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Gerd Quenzer ist ein deutscher Lektor, Germanist, Dozent, Bibliothekar und Buchhändler. Herr Quenzer studierte Germanistik und Philosophie. Seit den frühen 60er Jahren war Gerd Quenzer als Lektor im Bereich Belletristik beim damaligen Ernst-Klett-Verlag in Stuttgart tätig. Er war unter anderem für die Werke des österreichischen Schriftstellers Jean Amery 1912 bis 1978 verantwortlich. Ende der 60er und zu Beginn der 70er Jahre arbeitete er als nebenamtlicher Dozent im Bereich Literaturgeschichte und Kritik am Süddeutschen Bibliothekar-Lehrinstitut SBLI in Stuttgart. 1966 wurde dem Ernst-Klett-Verlag die deutschen Veröffentlichungsrechte für J.R. Tolkiens Fantasy-Roman The Lord of the Rings von Allen & Unwin angeboten. Im Oktober desselben Jahres schlossen die beiden Verlage den Vertrag zur deutschen Veröffentlichung des Romans. Mit der Übersetzung der drei Bände wurde Margaret Caro beauftragt, wissen wir alle. Als zuständiger Lektor für Tolkiens Roman stand Herr Quenzer während der Übersetzungsarbeit in stetem Kontakt zu Frau Caro. Beide waren sich jedoch nicht einig, welche Übertragungsstrategie zugrunde gelegt werden sollte. Während Margaret Caro eine gut lesbare und lebendige Übersetzung anstrebte, wollte Gerd Quenzer eine möglichst wortwörtliche Übersetzung, die den philologischen und mythologischen Hintergründen des Werkes seiner Meinung nach eher gerecht werde. Daher gab es mehrfach Unstimmigkeiten zwischen der Übersetzerin und dem Lektor. Bereits vor der Drucklegung des ersten Bandes war die deutsche Übersetzung intern, besonders im Hinblick auf die Übertragung der Lyrik, stark kritisiert worden. Als Übersetzerin der Lyrik wurde daher Ebba Margareta von Freimann gewählt, die das Gros der Lieder und Gedichte neu übertrug. 1976 gründete Gerd Quenzer eine Buchhandlung in Stuttgart, die seit 2002 von seinem Sohn Thiemo Quenzer geleitet wurde. Gerd Quenzer ist im Ruhestand und wohnt in Stuttgart.
Cool.
Cool.
Finde ich aber interessant, dass halt zwischen Übersetzerin und Lektor tatsächlich so, das so hin und her ging, dass ein Lektor tatsächlich so viel andere Ansichten quasi einbringen kann als die Person, die übersetzt dann.
Ein bisschen logisch ist es ja schon, weil der Lektor dann ja in dem Fall bei Klett Cotter ja auch mit der Auftraggeber ist. Und er gibt ja dann auch keine Sachen vorgeben, wie etwas übersetzt ist. Das ist ja das,
in Anführungszeichen,
Problem, was wir mit Wolfgang Krieger haben, der ja nicht nur von fachlichen Mängeln, sondern ja auch von Klett Cotter den Auftrag bekommen hat, es jugendgerecht zu machen. Lesbarer für die Jugend zu machen. Wenn ich halt so mit so einem Bias da reingehe, mit so einer Vorstellung geht das und oder passiert das auch. Und das ist aber auch keine Seltenheit. Ich habe mit Lisa Kuppler gesprochen, die ja sowohl Caro wie auch Krieger nochmal redigiert hat. Und da gab es auch einen steten Wechsel zwischen, also ja schriftlich, so mit ausgedruckt und Notizen am Rand, zwischen Lisa Kuppler und Stefan Ascani, wie jetzt welche Wörter wie neu übersetzt, korrigiert übersetzt werden können. Mal hat sich Lisa durchgesetzt, mal hat sich Stefan durchgesetzt.
Okay.
Also das ist von der Warte her jetzt nicht ganz so überraschend, aber es ist halt trotzdem einfach so, klar, es muss ja auch jemand vor Ascani gegeben haben, der die Sachen am Mäklet-Kotta gemacht hat. Und cool. Auf jeden Fall wieder was gelernt.
So, jetzt aber zu den wirklich wichtigen Themen.
Jonas.
Ja.
Ne? Jonas.
Ja. Eins. Noch mehr zu lernen.
Eins.
Ich habe. Eins?
Du darfst eins machen. Nicht mehr.
Auch schade.
Aber die hängen alle zusammen.
Dann musst du dir auf die nächsten Folgen aufteilen.
Das geht aber nicht.
Natürlich geht das. Du musst es nur wollen.
Ist ja ein großer Block mit mehreren kleinen Fakten. Auf jeden Fall habe ich erstmal, es geht auf jeden Fall los mit einer Warnung. Warte
mal, mir fällt gerade noch so schön zum Sport. Kaum sind die Katzen aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.
Ja. So sieht's aus. So sieht's aus.
Ist ja klar bei dem Thema.
Deshalb ja.
Zuerst mal eine Warnung. Ich weiß, wir essen alle gern Käse. Drum ist es sehr hart, was jetzt kommt. Aber das ist sehr gefährlich.
Aha.
Denn je mehr Käse gegessen wird, desto mehr Leute kommen zu Tode, indem sie sich in ihren Bettlaken verheddern.
Bitte was?
What?
Ja, der Käsekonsum pro Kopf korreliert nämlich mit den Todesfällen durch das Verheddern in Bettlaken.
Nein, es ist nur ein Zufall.
Ja, es korreliert. Es ist kein Zusammenhang, aber, also es gibt keine Kausalität, aber es gibt eine Korrelation.
Ich überlege echt, ob ich noch Käse essen soll.
Ist das wirklich etwas, das die Tagesschau publiziert hat, oder ist das?
Das ist wirklich eine Tagesschau-Grafik, ja.
Okay.
Ich steige auf Schlafsäcke um.
Aber man sieht unten noch eine kleine Quelle zu einem Blog. Da musste ich mich natürlich erstmal durchklicken und bin in ein kleines Kaninchenloch gefallen.
Käseloch.
Ja, und darum habe ich jetzt vorbereitet. Kuriose Käsekorrelation. Das Quiz mit K.
Warum hast du nichts gesagt? Ich hätte eine schöne Musik rausgesucht.
Ich dachte, das wäre echt gut gewesen. Habe ich auch nicht dran gedacht.
Also, willkommen in der WG.
Ich habe jetzt immer eine Käsesorte und vier mögliche Korrelationen für euch zur Auswahl.
Alles klar, leg los.
Und zwar, zuerst fangen wir an, womit korreliert denn wohl der Konsum von körnigem Frischkäse? Ist es A, die Popularität des Vornamens Andrea, der Luftverschmutzung in Chicago, die Anzahl der Kranfahrer in Hawaii oder die Anzahl der Google-Suchenden nach Eichhörnchenangriffen?
Ich nehme A.
Okay, Johnny hat einen Punkt.
Ja.
Es ist die Popularität des Vornamens Andrea.
Nur Andreas essen körnigen Frischkäse.
Ja, ich packe hier gleich auch gleichzeitig noch in die Shownotes natürlich Links dazu, da kann man sich die Grafik angucken und noch andere Korrelationen von körnigen Frischkäse mit anderen Daten nachrecherchieren.
Nächste Frage, Jonas. Komm weiter.
Nächste Käsesorte, was wäre eine Tollcast-Folge ohne Cheddar? Also, womit korreliert der Konsum von Cheddar? Da gibt es diesmal zwei richtige Antworten. Die Anzahl der Wählerstimmen für demokratische Senatoren in Georgia, die Anzahl der Bachelorabschlüsse im Ingenieurswesen, die Anzahl der Male, die die 16 eine Gewinnzahl bei Mega Millions, einer amerikanischen Quizshow, war, oder die Anzahl der Buchhalter und Wirtschaftsprüfer in Wisconsin.
B und D.
Zwei richtige.
B und D.
A und C. Einfach nur.
Schon wieder, Johnny. Johnny, hast du irgendwie gespickt?
Ja. Das ist so strange.
Unfassbar. Johnny,
du musst also einfach nur das Unwahrscheinlichste einfach ausdenken.
Der Käse-Korrelationsexperte hier, glaube ich. Eine habe ich noch. Und zwar die Korrelation vom Konsum mit Mozzarella.
Oh.
Und zwar ist es entweder die Anzahl der Tage in Berlin mit einer Höchsttemperatur von über 32,2 Grad Celsius.
Stopp, also nur damit ich das verstehe. Der Konsum von Mozzarella ist korreliert mit den warmen Tagen in Berlin.
Genau, also okay. Wenn in einem Jahr mehr Mozzarella gegessen wird, ist in diesem Jahr zufälligerweise auch die Anzahl der warmen Tage in Berlin höher. Oder die Bevölkerungszahl der USA. Die Anzahl der Wählerstimmen für den Präsidentschaftskandidaten der Libertären Partei in Oregon.
Jetzt das.
Oder die Kundenzufriedenheit mit YouTube.
Ich nehme das, was Johnny sagt.
Ich tippe auf B, weil die Amis, die essen ja viel Pizza mit Käserand und da ist bestimmt Mozzarella drin.
Nee, das ist
vollkommen richtig.
Ja. Ich hab auch einen Punkt.
Richtig. Noch ein Punkt.
Johnny, ich gönne also dir diesen Sieg von Herzen. Hat, das, nein.
Das nachzulesen oder, also die Seite ist wirklich eine Goldgrube. Gerade wenn man auf
lustige Korrelationen steht. Nicht verraten. Die Quellen werden nicht verraten hier.
Du kannst ja dann nochmal im Monat oder so ja nochmal eine Runde machen.
Ich kann gerne nochmal was raussuchen, auf jeden Fall. Da findet sich was.
Oh Mann. Allein auf so eine Idee zu kommen, zu gucken, womit solche Daten korrelieren können. Es ist.
Ja, ist schon super. Man ist auch wirklich immer schön aufbereitet mit einer schönen Grafik. Kann man sich wirklich gut drin verlieren und ein bisschen Zeit verlieren dabei.
Ich guck mal, ob ich jetzt für die Zuhörenden oder die Nachhörenden werden dann wissen, ob ich da noch eine schöne Musik drunter gelegt habe oder nicht. Aber ich muss mal gucken, ob man nicht so eine Gameshow-Musik noch drunter legen kann. Beim nächsten Mal machen wir das dann aber am besten auch mit Buzzern. Und dann kann jeder buzzern und dann kann man hier Punkte und dann gibt es ein oder ein
Oh ja, das finde ich gut.
Oh, gut.
Alles klar. Also
ich überreiche den schimmligen Cheddar-Gewinnpreis an Johnny. Oh, pass gut auf ihn auf. Und dann würde ich sagen, Jonas, auch wenn du gerade erst dran warst, bringt hier alles nichts. Die Temperaturen steigen und damit.
Termine.
Dabei sollte ich heute eigentlich keinen Sport mehr machen, aber es hilft ja alles nichts. Am 27.02. erscheinen The Art of the Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. Am 28.02. Erscheint Proceedings of the Tolkien 2019 Conference in Birmingham. Am 6.03. findet der nächste DTG Online Stammtisch statt. Und am 15.03. findet statt Omentie Nolwe, die erste Zürich Tolkien Conference der Schweizerischen Tolkien Fördergesellschaft an der Uni Zürich und auch online. Am 25.03. der internationale Tolkien-Lesetag. Da geht ein Aufruf von uns raus. Lest mehr Tolkien. Immer. Und am 3.04. findet wieder ein DTG-Online-Stammtisch statt. Und vom 12.04. bis 13.04. findet wieder 11 Jahre statt in Harsölens.
Jonas, ich bin stolz auf dich.
Es wird besser.
Irgendwann muss man es ja auch mal lernen hier. Das hilft ja nicht.
Vielen, vielen lieben Dank. Genau, wir hoffen mal, dass das dann nächstes Mal klappt mit der Fördergesellschaft, dass der Stefan dann hier ist.
Das wäre cool.
Und Jonas, möchtest du ein Proceeding the Tolkien 2019 Conference Ausgabe haben?
Ja.
Johnny, möchtest du auch eine haben?
Wenn eine über ist, gerne, klar. Nein,
über nicht, aber ich würde sie jetzt halt eben bestellen, dann spart man sich nämlich Zoll und Versandkosten vor allem.
Was? Ja. Wo liegt der Preis
Pfund,
im Moment?
30 Pfund im Vorverkauf.
Sind wie viel?
35 Euro in etwa.
Alles klar, okay.
Dann bestelle ich nämlich jetzt einfach mal drei Stück, packt die dann und wie gesagt, sie kommen dann ja am 28. raus. Dann ist das hier.
Dauert ja noch ein bisschen.
Genau, erledigt. Wie gesagt, eure Sachen kommt. Noch einen kleinen Hinweis zum Thema Ting, weil da erreichen uns halt auch immer mal wieder ein paar Fragen. Da sind wir halt leider immer noch in ein paar Klärungssituationen. Da hoffen wir, dass wir Anfang nächster Woche euch neue Infos geben können. Jeder, der sich angemeldet hat, hat auf jeden Fall seinen Platz sicher. Da wird sich nichts dran ändern. Nur, wie gesagt, mit der Bestätigung und der Aussendung der Bestellbestätigung müssen wir halt leider noch einen Augenblick warten, bis da die letzten Sachen geklärt sind. Ich habe jetzt heute nichts mehr. Wie sieht's bei euch aus?
Ich auch nicht. Johnny ist weg.
Johnny ist weg?
Johnny ist weg. Ich weiß nicht, wo Johnny hin ist. Der ist auf einmal aus dem Bild gesprungen.
Fahnenflüchtig. So kurz. So was. Das können wir noch ein bisschen über ihn lästern.
Auf jeden Fall.
Mir fällt nur nichts ein.
Mir auch nicht.
Voll der Käse. Ich habe Parmesan bestellt. Guten. 40 Monate gereifter Parmesan.
Oh.
Ja. Und eine Parmesan Tupperdose.
Wie unterscheiden sich denn eine Parmesan-Tupperdose von?
Naja, die Parmesanstücke sind ja relativ dreieckig geschnitten und die gehen ja sehr hoch.
Also einfach von der Form. Ja, sehr gut. Finden wir super.
Wer?
Ja.
Wer? Nein, wir machen keine Zweihorn-Sendung jetzt daraus.
Richtig. Sondern biegen es einfach ab in die Postshow nächste Woche. Ach, ich will mal nächste Woche sagen. Ich kriege euch noch so weit, dass wir einmal die Woche uns treffen.
Ja.
Vielleicht schaffen wir es dann wirklich mal unter 45 Minuten zu halten.
Meinst du wirklich? Ich glaube es ja nicht.
Nee, das wird nicht funktionieren.
Der Versuch hat man ja schon mal gestartet. Häufiger zu senden, dafür kürzer. Das hat ja auch nicht funktioniert.
Nee, das funktioniert so nicht. Hey. Ja, alles klar. Dann lass uns doch mal in die Post abbiegen.
Genau, ich habe jetzt bestellt. Sie kommen da noch ein bisschen Versandkosten drauf. 45 Euro Versandkosten. Also gut, dass wir es zu dritt bestellen. Nach Deutschland 45 Euro Versandkosten pro Ausgabe wäre halt schon ziemlich happig.
Ja, das ist happig.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, dann bleibt uns gewogen. Habt einen schönen Rest. Montagabend eine gute Woche und in spätestens 2 Wochen haben wir uns dann wieder. Wie gesagt, bis dato kommt noch mindestens eine Briefefolge raus. Könnt ihr euch also auch anhören, falls ihr euch da weiterbilden wollt. Das Brief Nummer 11a. Und 11b kommt dann auch noch. Neue Briefe, die es in der deutschen Version noch nicht gab. Und bis dato wünschen wir euch also eine Tolkien-eske Zeit.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions. Im Auftrag der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.